Ich darf euch heute Morgen aus dem Lukas 28, die Verse 28 bis 33 als Lesung vorlesen. Wir müssen uns vorstellen, Emmaus Jünger unterwegs, Jesus kommt zu ihnen und sie sind miteinander am Diskutieren über Gottes Wort. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn, doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten.
Ich bin sicher, jeder von uns kennt so Sachen, so Tätigkeiten in seinem Leben, wo er darüber Zeit vergisst. Kannst du mal schnell vielleicht noch überlegen, was ist das so in deinem Leben, etwas, wo du Zeit darüber vergisst, wenn du es machst. Zum Beispiel ein Hobby. Vielleicht gibt es jemanden, der Modellbau macht oder näht oder lismet oder irgend zeichnet, malt. Und da kann man Zeit darüber vergessen, stundenlang etwas dran sein. Vielleicht ist es auch dein zahlter Job. Das wäre ja nicht schlecht, oder? Wenn du am Morgen ins Büro kommst oder an, weiss auch nicht, Baustelle und du schaffst und dann ist schon Mittag und dann schaffst du noch mal ein bisschen und dann ist schon oben. Das wäre auch nicht schlecht. Gewisse vergessen auch Zeit beim Fernsehen schauen oder wenn sie dran sind, so durchs Internet surfen, da kann man auch Zeit darüber vergessen. Bei mir ist es ein bisschen so, ich vergesse Zeit dann am ehesten, wenn ich ein gutes Buch lese, irgend so einen Krimi oder so, wo der Autor schafft, mich so in eine Welt mit reinzunehmen, wo ich dann so absorbiert bin, dass ich gar nicht merke, wie die Zeit vergeht. Und bei all diesen Beispielen ist es ja so, dass es gemeinsam ist, oder? Wenn wir Zeit vergessen, dann ist es wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass wir mit ganzem Herz bei einer Sache dabei sind. Denn dann sind wir voll, nicht nur mit dem Kopf, sondern eben auch mit dem Herz, voll dabei bei einer Sache. Jetzt weiss ich nicht, wenn ich dich jetzt frage, wie ist das beim Beten oder beim Bibellesen? Ob du dort auch regelmässig Zeit darüber vergisst und dann sagst, oh, ich sollte schon lange arbeiten, oh, ich habe diesen Termin verpasst, weil ich gerade am Beten war. Ich weiss nicht, wie viele das von euch zutrifft oder uns. Und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es nicht so viele Leute gibt, die beim Bibellesen oder Beten Zeit völlig vergessen. Und das könnte daran liegen, das ist ein bisschen meine These, dass wir bei diesen Sachen manchmal nicht so ganz von ganzem Herzen dabei sind, wie bei anderen Sachen, wo wir einfach Zeit vergessen darüber. Ich weiss noch, als Kind, ich bin ganz fest mit dieser Vorstellung gross geworden, dass das Bibellesen und Beten eigentlich zwei völlig verschiedene Sachen sind. Und ich habe schon als Kind, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe das schon sehr ernst genommen, habe die Bibel gelesen, regelmässig, da den Abschnitt. Und dann habe ich irgendwie im Bibellesebundzettel die Erklärung gelesen und habe versucht zu überlegen, was hat das mit meinem Leben zu tun, so als 10-jähriger Bub. Und nachher habe ich aber meistens die Bibel zugeklappt und auf die Seite getan und dann habe ich versucht zu beten. Und das war ein bisschen ein Krampf gewesen. Dann habe ich so ein bisschen gebetet und einfach nach kurzer Zeit ist mir dann eigentlich nicht mehr so danach gewesen, zu beten. Also die Zeit habe ich jedenfalls nicht vergessen, wenn ich so am Beten war. Was wäre jetzt aber, wenn das Bibellesen und das Beten viel enger miteinander verknüpft wären, als ich das gemeint habe? Oder als wir das oftmals, glaube ich, meinen? Und was wäre, wenn es eine Übung oder eine Gewohnheit gäbe aus der langen Tradition der christlichen Kirche, die uns helfen würde, dass das Beten und das Bibellesen zu etwas werden könnte, wo wir tatsächlich Zeit darüber vergessen? Und vielleicht glaubt ihr da gar nicht, aber ich glaube, dass es das tatsächlich gibt. Und über das möchte ich heute Morgen ein bisschen reden. Wir haben es schon gesagt, wir sind in dieser Predigtreihe dran, vom Hören auf Gott. Und eigentlich die ganzen Wochen sind wir an dieser Geschichte von diesen Emmaus-Jüngern. Wahrscheinlich ein Ehepaar, das auf dem Weg war von Jerusalem nach Emmaus. Und plötzlich ist Gott, bzw. Jesus mit ihnen unterwegs. Und sie merken es zuerst gar nicht. Und die kleine Geschichte beinhaltet ganz viel Hinweis, wie Gott auch heute noch zu uns reden möchte. Und wenn ihr gewisse von diesen Predigten verpasst habt, ermutige ich euch zurückzugehen und die noch zu hören. Die sind auf unserem YouTube-Kanal und so weiter. Und vor etwa 3 Wochen habe ich mit dieser Reihe angefangen. Und dort ist es darum gegangen, dass Jesus das lebendig gewordene Wort Gottes ist. Das Wort Gottes ist nicht so sehr nicht nur einfach in einem Buch zu finden, sondern das Wort Gottes ist lebendig geworden in Jesus. Und darum sollen wir auf ihn hören als erstes. Und dann vor 2 Wochen haben wir darüber geredet, dass Gott auch durch die Bibel, durch die ganze Geschichte der Bibel redet. Und dort ist es ja auch darum gegangen, dass wir eben mit Herz und Verstand sollen dran sein, wenn wir die Bibel lesen. Und heute möchte ich noch aufzeigen, dass Gott eben nicht nur durch die Bibel redet, sondern auch durch das Gebet. Natürlich, denken wir jetzt, ja logisch. Aber ich möchte darüber reden, dass eben Bibel lesen und Gebet ganz nah miteinander verknüpft sind. Und man könnte eigentlich sagen, dass wir eingeladen sind, zum bettend die Bibel zu lesen. Oder dass wir sollen versuchen, die Bibel zu beten. Über das möchte ich ein bisschen reden. Wie gesagt, letztes Mal habe ich gesagt, dass eben die Bibel etwas ist, was unseren Verstand und unser Herz anspricht. Und nachher habe ich nochmal beim Durchlesen von dieser Geschichte ist mir bewusst worden, dass Jesus das genau anspricht. Er sagt das nämlich im Vers 25, wo er da im Gespräch ist mit diesen Jüngern, sagt er, ihr Unverständigen, das ist jetzt Elberfelder Übersetzung, ihr Unverständigen, also ihr habt im Verstand, im Kopf noch nicht verstanden, um was es geht, und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Da haben wir es. Es braucht Herz und Verstand, dass wir verstehen, dass wir hören, wie Gott in unser Leben hineinredet. Und dieser Spur möchte ich heute noch ein bisschen mehr folgen. Weil ich möchte euch heute ein Bild mitgeben. Darum habe ich auch diese Sachen auf der Bühne. Die Bibel, glaube ich, kann man vergleichen entweder mit einem Gemälde, mit einem Bild oder mit einem Fenster. Bei einem Bild, das habe ich jetzt übrigens nicht ich gezeichnet, das ist meine Frau, die das gemalt hat. Und einfach eine kleine Bemerkung, wenn ihr wirklich mal ein schönes Bild in eurer Stube hängen habt, wendet euch doch an meine Künstlerfrau. Bei einem Gemälde ist ja die Idee, dass man genau anschaut und versucht, alle Details zu entdecken. Und beim Bibellesen auch geht es darum, manchmal genau anzuschauen und Details zu entdecken. Bei einem Fenster, das ist auch sehr schön. Aber das Fenster hat ja primär nicht die Idee, dass man nur das Fenster anschaut, sondern dass man durchs Fenster durch die Realität sieht, die hinter dem Fenster ist. Und so ist die Bibel gleichzeitig etwas, wo wir im Detail anschauen sollen, aber auch über sich ausweist auf eine höhere, grössere Realität, nämlich auf Gott selber. Und über das möchte ich ein bisschen reden. Das Erste ist, ich möchte darüber reden, die Bibel als ein Bild zu verstehen, als ein Gemälde. Jetzt, wenn man so ein schönes Gemälde sieht, dann ist eigentlich das Erste, was man macht, ist, dass man mal einfach still wird und anschaut und ein bisschen verweilt, um das Bild im Ganzen anzuschauen. Und genau so ist es, wenn wir bettend die Bibel lesen wollen. Ist der erste Punkt, dass wir mal still werden. Dass wir mal ein bisschen verweilen, so bei einem Text. Und das Stillwerden ist im Fall nichts Kleines in unserer heutigen Zeit. In unserer heutigen Zeit, wo dauernd irgendwo der Radio läuft oder Musik läuft, wo die ganze Zeit das Handy in unseren Händen klebt oder wo wir dauernd irgendetwas am Machen sind und am Schaffen sind, ist es eine aktive Tat vom Widerstand gegen die Hektik und die Lautstärke von unserer Zeit, wenn wir einfach mal still werden. Wenn wir mal ein- und ausschnaufen und einfach mal da sind. Und das ist das Erste, dass wir einfach mal still werden, wenn wir so einen Text oder jetzt eben so ein Gemälde vor uns haben. Und dann, wenn man dann eben so ein Bild vor sich hat, dann sollte man sich ja ein bisschen Zeit nehmen, um das anzuschauen. Das ist das Zweite. Wir sollen uns Zeit nehmen. Und es gibt ein interessantes Detail in dieser Geschichte von der Emmaus-Jünger ganz am Anfang. Dort heisst es, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. In der, also im griechischen Ursprung ist dort die Distanz angegeben und das aufgerechnet oder ausgerechnet auf heute sind etwa 11 Kilometer und da hat man etwa beim Laufen 2 Stunden oder ein bisschen mehr. Und das war also die Zeit gewesen, ungefähr die Zeit, wo die Jünger mit Jesus zusammen Zeit hatten. Also die hatten 2 Stunden einfach mal Zeit gehabt, um mit Jesus zusammen zu sein. Und wir kommen nicht darum herum, uns Zeit zu nehmen für das Gebet, für das Beten der Bibel lesen. Wir kommen nicht darum herum, uns Zeit zu nehmen für das, wenn wir wirklich wollen, eine Begegnung haben mit Jesus. Es reicht nicht, wenn wir am Morgen schnell in der Hektik den Losungsvers oder sonst irgendein schönes Vers, das wir irgendwo rausgezogen haben, schnell lesen und denken, so, das passt für den Tag und dann hetzen wir aus dem Haus raus. Dann wird es selten zu einer tiefgründigen Begegnung, zu einem guten Gespräch mit Jesus kommen. Es braucht Zeit für das. So einfach oder so schwierig, dass es in unserer heutigen Zeit ist. Und nochmal zur Erinnerung, Bibelverse sind nicht so schöne, wie bei den Glückskeks, oder, wo man so einen schönen Spruch rauszieht. Wir trinken jetzt immer so Tee, Noemi und ich, wo sie so einen schönen Spruch dran hat. Das ist total absolut banal. Aber wir behandeln die Bibel manchmal so, wie wenn es einfach so ein netter Motivationsspruch wäre für unseren Tag. Aber wir müssen verstehen, die Bibel ist wie ein Gemälde, das uns einladet, zu verweilen, still zu sein und dann als Drittes. Ein Gemälde wird dann übrigens interessant, wenn man anfängt, Details entdecken und das Neue. Und übrigens, das Bild ist sehr vielschichtig gemalt. Also wenn ihr mehr wenn uns fragt, ich komme nicht raus. Aber es ist jedenfalls sehr vielschichtig gemalt und über Wochen entstanden. Aber das merkt, das sieht man erst, wenn man anfängt, das Neue, Details in diesem Bild zu suchen. Und das ist auch ein interessanter Hinweis in dieser Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Es heisst dann, von Jesus, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles. Ich habe eine blöde Angewohnheit, dass ich manchmal mit meinem Ehering spiele. Kennt das jemand? Niemand, he? Ihr seid alle, ich möchte das niemand sonst. Ich mache das noch häufig, dass ich mit meinem Ehering spiele. Und einmal sind Noemi und ich heimgelaufen, das war noch in Lenzburg, und wir sind schon nahe von unserer Wohnung gewesen. Da ist mir irgendein blödes Viech ins Gesicht geflogen, irgendein Wespe oder so. Und ich habe natürlich reaktionsschnell das Wespe wegscheuchen. Das Problem war, dass in dem Moment ich gerade mit meinem Ehering am Spielen war und der ziemlich locker auf meinem, Ehefinger da gesteckt ist. Ringfinger! So gut, ihr seid alle dabei. Und der Ring ist da ganz locker auf meinem Ringfinger gesteckt. Und in dieser schwungvollen Bewegung ist tatsächlich das Wespe davon gespickt, aber auch mein Ring. In höherem Bogen irgendwo auf das Grasfeld, das wir vor der Wohnung haben. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte vom letzten Mal. Und ich bin natürlich geschockt gewesen und bin sofort auf die Knie und habe da angefangen, Zentimeter für Zentimeter den Ort abzusuchen, wo ich das Gefühl hatte, dass der Ring angefallen. Und ich habe ihn tatsächlich nach ein paar Minuten gefunden. Das ist also immer noch der gleiche Ehering, wie ich damit geheiratet habe. Also ich habe ihn wieder gefunden nach ein paar Minuten und war wahnsinnig erleichtert. Jetzt stellt euch mal vor, ich wäre, nachdem mein Ehering in hohem Bogen davon geflogen wäre, hätte ich einfach mit den Schultern gezuckt und wäre weitergegangen, wie wenn es mich nicht interessiert hätte. Das wäre schon ein bisschen komisch gewesen, weil das hätte entweder bedeutet, dass mir der Ring egal ist und dann wäre es vielleicht auch um unsere Ehe nicht so gut gestellt gewesen. Oder ich hätte gedacht, ich weiss ja eh, wo der Ring ist, ich hole ihn dann vielleicht später oder irgendwie so etwas. Aber es hat etwas von einer Gleichgültigkeit zum Ausdruck gebracht. Ich muss zugeben, dass ich nicht immer mit der gleichen Hingabe in einem Bibeltext nach Neuem oder Frischem suche, wie wo ich dort am Boden mit voller Hingabe den Ring im Gras gesucht habe. Und ich frage mich manchmal, ob wir, wenn wir einen Text aus der Bibel vor uns haben, ob wir dann überhaupt noch erwarten, dass wir etwas Neues entdecken. Dass wir erwarten, dass Gott noch Neues reinredet in unser Leben. Oder ob wir das Gefühl haben, wir wissen eh schon, was in diesen Texten steht, was in diesen Geschichten vorkommt, wer Jesus war und darum gar nicht so auf der Suche sind nach Neuem, nach etwas Frischem, nach einem neuen Detail in diesem Bild. Das ist das Erste, was ich euch mitgeben möchte. Ein Text aus der Bibel, in jedem Vers ist immer zuerst einmal ein Gemälde, das uns einlädt zum Verweilen, zum Stillwerden, zum Anschauen, zum sich Zeit nehmen und etwas Neues zu entdecken drin. Und wenn wir das machen, glaube ich, wenn wir uns die Zeit nehmen und schauen und her schauen, dann kann es passieren, dass eben aus dem Gemälde eigentlich dann plötzlich ein Fenster wird, wo man dann durchs Fenster durch, ich traue mich jetzt das nicht aufzumachen, weil sonst kippt vielleicht alles voraus, durchs Fenster durch eine neue Realität hinten dran entdeckt. Ich bin überzeugt, dass dann, wenn wir betend die Bibel lesen, dass der Heilige Geist uns dann eine neue Realität eröffnet, uns eine neue Welt aufmacht, wenn wir am Lesen und am Beten sind. Und man hat für den Begriff oder für die Art von Lesen, das langsame Lesen von einem Bibeltext, hat man verschiedene Begriffe gebraucht in der Kirchengeschichte. Und ein Begriff ist Meditation, Meditieren. Heutzutage, wenn man von Meditation redet, denken die meisten gerade an Esoterik oder Buddhismus oder so, aber Meditation ist ein zutiefst christlicher Begriff. Und ich glaube, es ist nötig, dass man den Begriff zurückholt für den christlichen Glauben und dann nicht den Esoteriker und irgendwelchen anderen Religionen überlässt. Weil im Alten Testament, im jüdischen Verständnis, ist Meditieren etwas ganz Wichtiges gewesen. Das Verb, das man übersetzt wird zum Teil mit Meditieren, bedeutet, dass man nachdenkt, wiederholt, immer wieder sagt, was man gelesen hat. Man hat es wiedergekäut, so wie eine Kuh, oder? Das ist eigentlich das Bild davon. Man hat es auch gemurmelt, vor sich angemurmelt und immer wieder wiederholt. Zum Beispiel ein klassischer Vers für euch, Psalm 1, wo es heißt: Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Das ist Meditieren, immer wieder sagen und laut vor sich hinreden. Die englischen Übersetzungen haben meistens bei Psalm 1, das ist Vers 2, haben sie meistens to meditate, also über ein Wort Gottes meditieren, nachsinnen, nachdenken, immer und immer wieder. Oder Gott gibt dem Josua die Anweisung, Josua 1,8. Hör nicht auf in dem Gesetzbuch, besser wäre übrigens Weisung. Tora ist nicht sozusagen ein Gesetz, sondern ist eigentlich eine Weisung von Gott. Hör nicht auf in der Weisung zu lesen und denk Tag und Nacht darüber nach. Tag und Nacht darüber nachdenken ist meditieren, ist wiederholen, immer wieder darüber nachdenken. Und übrigens, wenn dir das jetzt ein bisschen fremd vorkommt, wir alle meditieren über Sachen in unserem Leben. Zum Beispiel über Sorgen. Wir meditieren über Sorgen, wenn uns die ganze Zeit wieder in den Sinn kommen. Oder über Ängste können wir auch meditieren. Wir denken Tag und Nacht vielleicht über Ängste oder Sorgen an. Jetzt, dann nächste Woche, glaube ich, ganz viele von uns werden über den Black Friday meditieren. Weil das wird wieder überall das Thema sein. Und wenn wir Sachen Tag und Nacht darüber nachdenken, wenn wir Tag und Nacht über unseren nächsten grossen Fernseher nachdenken oder über Traumferien, wo wir hingehen wollen, dann sind wir am Meditieren. Also wir sind alle irgendetwas am Meditieren. Die Frage ist, was? Und die Einladung vom Wort Gottes, von der Bibel, vom Bibeltext ist, dass wir über diese Sachen meditieren, um in eine neue Welt hineinkommen, die uns der Heilige Geist eröffnet. Jetzt bei einem Bibeltext zu meditieren, geht es am einfachsten, wenn man einen Text nicht nur einmal liest, sondern vielleicht ein zweites, ein drittes Mal, einmal laut, mal vor sich anmurmelt. Und wenn man dann das so am Lesen ist, am Betend lesen ist, hilft es mir, oder ein Weg, um die Realität wahrzunehmen, die neu, ist, dass man Unterbrechungen zulassen. Also beim Meditieren soll man Unterbrechungen zulassen. Das ist ein wichtiger Punkt in dieser Geschichte der Emmaus-Jünger. Es heisst dort, während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, die haben meditiert, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Die Jünger haben sich von Jesus unterbrechen lassen in ihrem Gespräch, in ihren Gedanken. Plötzlich war Jesus da gewesen und sie haben sich unterbrechen lassen. Und so sollen auch wir uns, wenn wir am Betten, am Bibellesen sind, am Bettend Bibellesen sind, dann sollen wir uns von Jesus, vom Heiligen Geist, unterbrechen lassen. Es kann sein, dass ich vielleicht irgendeinen Vers am Lesen bin und plötzlich kommt mir eine Person in den Sinn. Dann sollen wir die Person oder den Gedanken nicht einfach wegdrängen, sondern vielleicht hat der Heilige Geist uns die Person aufs Herz gelegt. Und dann können wir einfach schnell für die Person beten. Und schon hat sich das Bibellesen mit dem Beten verknüpft. Und wir haben betend die Bibel gelesen. Oder es kommt uns vielleicht in irgendeinem Sinn, dass wir mega beschenkt sind und mega viel Gutes bekommen haben, während wir so einen kurzen Text am Lesen sind. Dann können wir wieder ein kurzes Gebet daraus machen und Gott einfach Danke sagen für all das Gute, das wir haben. Die Gebete müssen nicht lang sein. Aber dort, wo ein Impuls kommt aus dem, was wir lesen, gerade zum Gebet formulieren. Ich habe es mal so zusammengefasst. Unterbrechungen sind Einladungen vom Heiligen Geist, auf ihn zu hören und im Gebet Antwort zu geben. Und in diesem Moment vom Nachdenken, vom Nachsinnen über das Wort Gottes, können wir auch unserer Intuition folgen. Ich habe es vorher schon gesagt, oder? Wir sind, als Mensch sind wir nicht nur mit einem Verstand geschaffen, sondern wir sind auch mit einem Herz geschaffen, mit Gefühl, mit Intuition. Und ein Weg, wie wir beim Bibellesen können, auf den Heiligen Geist hören und das in Gebet formulieren, ist, wenn wir zum Beispiel darauf wahrnehmen, ob ein Satz oder ein Abschnitt aus einem Vers irgendetwas in uns anspricht oder irgendein Gefühl weckt. Vielleicht merken wir plötzlich, jetzt sagt der Heilige Geist uns, dass da vielleicht eine Sünde ist in unserem Leben oder etwas, wo wir am Ziel vorbei sind. Und dann können wir gerade schnell Buße tun für das. Oder plötzlich, wir sind am Bibellesen, plötzlich kommt eine Schwere auf unser Herz. Dann können wir Fürbitte machen, dann können wir vielleicht für eine Person beten, wir können vielleicht für eine Situation, eine Notsituation in dieser Welt beten. Einfach ganz kurz, weil es der Heilige Geist uns aufs Herz legt, in dieser Form von Intuition. Und ich glaube, wenn wir so anfangen, die Bibel lesen, das ist jedenfalls meine Erfahrung, als ich das anfange zu entdecken, dass Bibel lesen und beten nicht zwei verschiedene Sachen sind, sondern dass man die zusammennehmen kann, hat das für mich eine unheimliche Bereicherung gegeben fürs Bibellesen, aber auch fürs Gebet. Weil ich plötzlich gemerkt habe, das eine mit dem anderen zu tun. Gott redet zu mir und Gott ladet mich auch in Antwort zu geben im Gebet. Und ich glaube, dann dürfen wir erwarten, dass wir den Heiligen Geist erleben und dass wir etwas dürfen so zum Ausdruck bringen, wie es die Jünger dann zum Ausdruck gebracht haben. Sie sagen ja dann am Schluss, brannte unser Herz nicht vor Begeisterung. Das ist so eine schöne Übersetzung. Brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und die Heilige Schrift erklärte. Also das ist einmal das mit dem Bild und mit dem Fenster. Jetzt ist das vielleicht für dich immer noch ein bisschen theoretisch und du denkst, ja, wie geht jetzt das ganz konkret? Und ich will dich reinnehmen, oder ich will euch noch reinnehmen in eine Übung, in eine Gewohnheit, die uralt ist. Die Altkirche schon im 5. Jahrhundert mit dem angefangen. Und das nennt sich, und ich habe euch so Zettel gemacht, wenn ihr hinten dann eins mitnehmen wollt. Die Übung heisst sich Lectio Divina. Das ist latinisch und heisst eigentlich göttliche Lesung. Da müsst ihr euch jetzt nicht irritieren lassen davon. Das heisst eigentlich einfach Bibel beten. Und das besteht aus eigentlich vier Punkten und einer Vorbereitung. Und die vier Punkte habe ich euch aufgeschrieben oder da jetzt auch an der Wand. Genau, die Vorbereitung ist eben das Stillwerden, das Aktive, sich der Lautstärke von unserer Welt entgegenstellen, kämpferisch. Und nachher kommen vier Punkte. Das erste ist eben das Lesen, Lektio. Das zweite ist das Meditieren, das Meditatio, das ist eben mehr das Fenster. Und dann Beten, Oratio. Und das vierte ist dann Kontemplation, Kontemplatio. Genau. Und jetzt, das ist nicht gedacht so als ein sturer Ablauf, den man so muss folgen muss, Punkt 1, 2, 3, 4. Punkt 1 bis 3, also das Lesen, das Meditieren, das Beten, das ist für mich immer wieder so ein bisschen auswechselbar. Manchmal fange ich auch mit dem Beten an, dann lese ich etwas, dann meditiere ich ein bisschen, dann bete ich wieder, dann meditiere ich. Also das kann auch so ein bisschen ein Kreislauf sein. Und ich möchte euch einfach ein konkretes Beispiel geben, wie ich das erlebt habe. Diese Woche im Gebetsraum, sind vielleicht ein paar von euch auch gewesen, nein, es sind mega viele von euch gewesen, das ist sehr cool. Und ich habe das dort so erlebt, dass ich wieder angefangen habe mit Stille, das ist immer das Erste. Ich habe einfach versucht, still zu werden vor Gott und mir helfen dann so kurze Gebet, dass ich sage, komm, Heiliger Geist, und einfach still bin. Dass ich sage, Jesus, erbarm dich über mir. Das kann man mit dem Atemrhythmus machen. Dann ist es nicht nur etwas, was ich im Kopf mache, sondern ich tue meine Atmung gerade mit. Und dann habe ich einen Text gelesen und ich bin auf Galater 5, 13 gekommen. Und dort heisst es, der erste Vers, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Ich habe dann die restlichen Vers, das hat noch ein paar Vers mehr in diesem Abschnitt, habe ich so gelesen im Überblick, das wäre eben der Punkt 1, einfach einmal den Überblick haben über den Text. Und dann bin ich gerade schon so ein bisschen ins Meditieren rein und habe versucht, ich habe es dann langsam gelesen, nochmal ein bisschen laut für mich. Und das erste Wort, wo ich hängen geblieben bin, ist das «Ihr» von dem Vers. Kannst du mir den Vers noch einblenden? Genau. «Ihr». Und plötzlich habe ich so eine ganz tiefe Dankbarkeit inne gehabt für... Der Paulus spricht ja eine Gemeinde an, nicht Einzelpersonen. Und Gemeinde, wo ich Teil sein darf, ist die Lenzkirche da. Und plötzlich hat mich so eine grosse Dankbarkeit einfach überflutet für die grossartige Kirche, die wir hier sein dürfen. Für unser Pastorenteam, für die vielen Leute, die sich hier engagieren. Für so eine grosse Gemeinde, die wir dürfen sein. Und ich habe Gott einfach Danke gesagt für die Kirche und dass ich Teil sein darf. Das ist einfach, das war alles. Und dann habe ich weitergelesen und dann ist mir der Ausdruck ins Auge gekommen, die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur. Der Originalausdruck, den Paulus eigentlich braucht, ist Fleisch. Nur bei Fleisch denken wir irgendwie an einen Dürüm oder so. Was der Paulus meint, ist das. Das ist wirklich gut übersetzt. Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur. Und urplötzlich, von einem Moment auf den anderen, hat mir der Heilige Geist aufgezeigt, dass ich in dieser letzten Woche viele Gedanken mir getragen habe von Stolz, von Überheblichkeit und sogar von Schadenfreude. Und die sind in einem Moment da gewesen, dass ich gemerkt habe, mit dem habe ich mich viel beschäftigt in der letzten Woche, mit diesen Gedanken. Und was mich noch schockiert hat, ist, dass ich Freude hatte an diesen Gedanken. Dass ich mich eigentlich noch gebadet habe in diesen Gedanken vom Stolz und von der Überheblichkeit und von der Schadenfreude. Ja, das ist euch ein Pastor. Und in dem Moment hat er mir das wie aufgezeigt, durch diesen Satz. Und es war gut gewesen, ich konnte Buß tun. Ich konnte um Vergebung bitten. Und wegen dem sind die Gedanken nicht einfach weg, aber ich habe gemerkt, da ist etwas dran. Und dann hätte ich noch weiter können. Ich habe dann auch über Freiheit nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht, was es bedeutet, einander in Liebe dienen. Und ich habe so viel Zeug ist mir in den Sinn gekommen. Ich habe für so vieles können beten. Und das ist ein Vers. Übrigens, der Punkt 4 in dieser Abfolge, die Kontemplation, ist vielleicht der Punkt, den erreiche ich ganz selten. Das ist auch kein Druck. Das ist mehr so der Punkt, wo man einfach so in ein Staunen vor Gott hineinkommt, wo man einfach still ist vor ihm. Ein bisschen vergleichbar, wie wenn man auf einem höheren Berg oben ist und ein sensationelles Bergpanorama sieht und man ist einfach still und staunt über dem Anblick und kann gerade nichts mehr sagen. So ähnlich ist Kontemplation, wenn wir so überwältigt sind von Gott. Und das erreiche ich längst nicht jeden Tag oder irgendwie so. Das ist so noch Sahnehäubchen obendrauf. Aber das Wichtige ist Klasse. Und dort ist so viel zu finden, in dem betend Bibel lesen. Und ich will zum Schluss kommen, einfach noch mit dem Gedanken, in den Anleitungen, in vielen Anleitungen, die man dann kann man auch googlen, Lectio Divina, kommt meistens noch ein fünfter Punkt vor und der heisst Aktion. Und das sehen wir sehr schön bei diesen Emmaus-Jüngern. Die haben eine Wahnsinnsbegegnung mit Jesus. Jesus hat das Brot gebrochen und in dem Moment haben sie ihn erkannt. Und sie haben gespürt, eine Begeisterung in sich und ein Feuer. Und dann hätten sie einfach zurücklehnen und sagen, es ist so schön und ich geniesse jetzt Jesus wie in einem Whirlpool und das ist einfach mega toll. Aber ihre Reaktion ist anders. Es heisst im Vers 33, unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Die haben die Zeit vergessen. Die haben wieder 2 Stunden zurücklaufen. Es war dunkel und es war nicht einfach irgendein schöner Spazierweg da irgendwo durchs Dorf. Das war noch recht ein anspruchsvoller Weg. Aber sie haben vor Begeisterung haben sie sich nicht zurückgehalten. Sie haben die Zeit vergessen. Sie haben sich wieder auf den Weg gemacht, zurück auf Jerusalem zu den anderen Jüngern, um zu sagen, Jesus lebt, er ist auferstanden. Das Hören auf Gott, das bettende Bibel lesen, das Bibelbeten führt im Endeffekt dazu, dass wir aktiv werden. Und eigentlich ist der Hinweis, dass Gott zu uns redet, ein guter Hinweis ist, dass das auch zu einer Aktion führt in unserem Leben. Dass das irgendwie sich äussert in etwas, was wir tun. Wir müssen jetzt nicht gerade alle 11 Kilometer das Tal durchrennen, aber irgendetwas könnte sich aus dem Hören auf Gott ergeben. Auch am heutigen Tag. Und ich möchte dir die Frage einfach zum Schluss mitgeben. Spürst du jetzt gerade in dem Moment ein Brennen in deinem Herz? Irgendeine Begeisterung, die sich breit macht in dir innen. Wo du merkst, das ist nicht einfach nur ich, der gerade Freude habe an einem sonnigen November-Sonntag, sondern es ist der Heilige Geist, der etwas in mich hineinlegt. Dann werde ich dich einladen, folg dem Brennen in deinem Herz. Folg dem Impuls, den der Heilige Geist heute Morgen vielleicht in dein Leben hineinlegt. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Impuls könnte sein, aber du weißt es. Dann folg dem Impuls, weil ich meinte, sicher zu sein, fast sicher, dass es der Heilige Geist ist, der jetzt in dem Moment in dein Leben hineinredet. Und ich wünsche mir, dass wir als Einzelne, dass wir als Kirche, als Lenzkirche, dass das Hören auf Gott zu einer Priorität machen. Und dass wir das Beten und das Bibellesen anfangen, ganz neu entdecken als etwas, das nicht widersprüchlich ist, das nicht irgendwie nichts miteinander zu tun hat, sondern das eine befruchtet und inspiriert das andere und umgekehrt. Und ich möchte jetzt einfach noch beten und euch einladen, aufzustehen dazu und einfach zu erwarten, dass der Heilige Geist jetzt zu uns redet, in unser Leben hineinredet. Und nachher haben wir eine Zeit vom Lobpreis, die dann die Band dafür übernehmen. Und Jesus, wir sind jetzt da, wir stehen vor dir. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, komm du, red du in unser Leben hinein. Wir bitten dich, dass du uns ein brennendes Herz gibst, so wie du das deinen Jüngern geschenkt hast. Heiliger Geist, unterbrich du uns in dem, wo wir dran sind und denken und machen, unterbrich du uns mit dem, was du uns zu sagen hast. Und lass uns ein offenes Herz haben. Ein Herz, das sich ausstreckt nach dir. Und wir bitten dich, dass du reinredest und dass du uns befähigst, dann auch aus dem, was du uns gibst und wo du reinredest in unserem Leben, auch aktiv zu werden. Dass wir da, wo du uns gibst, auch raustragen in die Welt hinein, in unsere Familien, in unsere Nachbarschaft, in unsere Arbeitsstelle hinein. Jesus, wir sind da und Heiliger Geist, komm du, red du, jetzt auch gerade in dieser Zeit vom Lobpreis.